Ja, liebe Geschwister, auch meinerseits bin ich so dem Herrn dankbar, dass er auch bisher Gnade geschenkt hat, auch immer wieder hilft. Und auch meinerseits begrüße ich auch jeden hier. Nun, wo ich gefragt wurde schon von einer längeren Zeit, ob ich jetzt diese Stunde übernehmen könnte, habe ich dann natürlich zugesagt und auch darüber gebetet. Herr, gib du dein Wort, dass es möchte auch uns wirklich eine Hilfe sein, ein Segen sein, uns auch weiterbringen. Und da hat der Herr auch so geführt, ja, dass dieses Wort, das wird vielleicht für manche nicht neu sein, weil vor einigen Jahren in der Mitarbeiterversammlung, da habe ich so ähnliche Gedanken gebracht, nur das ist damals so für die Mitarbeiter gewesen, die heute ist es ja für allgemein und das ist ein bisschen anders zugeschnitten. Und dennoch möge der Herr auch Gnade schenken uns, um es auch zu verstehen und auch im Alltag, im Leben ja, zu gebrauchen. Das Thema habe ich geheißen, und zwar wörtlich habe ich das genommen aus der Elberfelder Bibel, im Hebräerbrief, im 27. Vers, 11. Kapitel, 27. Vers, den letzten Satz, als sehe er den Unsichtbaren. Da wird uns von Mose gesagt, dass er hat nicht gefürchtet, ja, diese Wut des Königs, ja, sondern ist standhaft geblieben und als sehe er den Unsichtbaren. Um dieses wird es gehen, ja, um die, eigentlich als Kinder Gottes muss es uns nicht fern sein, so zu leben, als ob wir den Unsichtbaren sehen. Das geht, als die Bibel nennt es noch, als das Leben ja im Glauben. Ich habe auch so aufgeschrieben, und zwar, was diese geöffneten Augen bedeuten. Ja, das ist so die Erkenntnis Gottes, wo der Licht von oben gegründet in der Wahrheit, Führung des Heiligen Geistes oder geistliches Verständnis oder geistlichen Weitblick. Das definiert man einfach so und unter diesem geöffneten Augen. Nun, wir haben in diesem Einleitungswort gehört, ja, von diesen Begebenheiten im Alten Testament, wo dieser König von Syrien oder in manchen Übersetzungen heißt es von Aram, er immer wieder so zusetzen wollte dem Volke Israel und der König von Israel, er wurde gewarnt, durch den Mann Gottes, durch den Elisa. Und wo jetzt dieser König von Syrien diese Heere so versammelt hat und wollte jetzt den Elisa holen. Und morgens früh stand der Knecht auf und sieht, ja, dass die ganze Stadt umringt ist von diesen Heeren, Feindesheeren. Natürlich hat er Furcht bekommen und dann sagte, mein Herr, was sollen wir tun? Ja, und dann sagt Elisa, fürchte dich nicht, denn um uns oder die bei uns sind, sind mehr als die, die jetzt gegen uns sind. Und dann betete ja Elisa und sagte, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann hat er gesehen. Ja, und wisst ihr, mich hat dieses Bild schon immer so tief beeindruckt. Wer wollte von uns das nicht haben, ja, so in diesem Bewusstsein zu leben, ja, dass um mich her mehr sind, als die gegen mich sind, ja, oder der das Feindes macht, die einem immer wieder zusetzen will und die Kinder Gottes, das Volk Gottes zum Fall bringen will. Und da war es mir so wichtig, ja, dass diese Frage, warum diese zwei Menschen hier, ja, das sind ja beide, kann man sagen, Diener Gottes gewesen, ja, der Elisa, er war schon Mann Gottes, aber das war jetzt sein Diener gewesen. Nun, ich nenne den Diener, ich nehme an, dass es der Gehasi war, es wird hier ausdrücklich nicht gesagt. Und ich habe schon gehört, ja, dass zum Beispiel, wenn wir die Kapitel nehmen, da war ja der Gehasi, das mit dieser Geschichte mit Nehemann gewesen, wo der Gehasi dann diesen Aussatz bekommen hat, ja, weil er dann nach dem Geld gierig war. Und dann habe ich so gehört, das war vielleicht ein anderer Diener, weil der Gehasi war jetzt aussätzig. So, aber wenn wir so an den Nehemann denken, ja, der hatte einen Aussatz, das war nicht solch ein Aussatz gewesen, wo er allein irgendwo leben musste, sondern er hat ja ganz normal in seiner Familie, ja, der Nehemann, gelebt. Und es war wahrscheinlich irgendeine Hautkrankheit, die jetzt nicht so gefährlich war, was der wirkliche Aussatz ist, wo jetzt die Menschen damals mussten, ja, so diese Lepra, die mussten komplett extra, ja, leben, sonst dass sie sehr ansteckend ist, diese Krankheit. Das ist jetzt noch eine Annahme, dass es Gehasi war. Und wenn wir dann weiternehmen im 8. Kapitel, da wird dieser Gehasi, der ist dann bei dem König gewesen und hat dann erzählen müssen, ja, oder der König hat den Gehasi gefragt von alten Wundern, ja, die jetzt er gesehen hat, was der Elisa so vollbracht hat. Und wenn wir 8. Vers nehmen, 2. Könige 8, der Kapitel vom 4. Vers, der König aber redete gerade zu Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes. Da wird praktisch auch danach erwähnt, dass der Gehasi der Diener des Mannes Gottes erwähnt wird. Ja. Und noch was anderes, ich habe so nachgefragt, so ist auch diese jüdische Gelehrte, die nehmen an, ja, dass hier unter diesem Diener des Mannes Gottes auch der Gehasi gemeint war. Warum ich das unbedingt als Gehasi, weil ich dann diese zwei nehme, und es war damals auch meine Frage gewesen, ja, und warum diese zwei Diener, einer sah und der andere sah nicht. Und wenn ich so darf, ja, uns zu fragen, wie meint ihr, Elisa und dieser Diener, die haben jetzt beide, ja, gesehen, diese Heeresmacht, ja, die für sie gestanden ist. Haben sie beide gleich gesehen oder unterschiedlich? Wie meint ihr? Ich musste einfach so nachdenken, weil der Diener, er hat es doch nicht gesehen. Und nur auf die Bitte Elisas hat er auf einmal gesehen. Ich bin so zum Schluss gekommen, dass Elisa, er in Wirklichkeit, so wie jetzt Gehasi gesehen hat, nicht gesehen hat, sondern er hat es im Glauben gesehen. Dieses Bewusstsein, dass um uns oder für uns mehr sind. Weil die Männer Gottes oder die Glaubensmenschen, ja, das sind auch Frauen dahinter gemeint, die leben nicht mit Sehen. Ja, und Jesus sagte schon damals zu Thomas, selig sind die, ja, die nicht sehen, aber glauben. Ja, und Elisa, er hatte das mit den inneren Augen gesehen, wo der andere ja nicht fähig war. Die Gründe werde ich einige auch nachher nennen. Und nur auf die Bitte, ja, war ihm praktisch so, ich nehme an, dass eine gewisse Vision ihm geöffnet war, ja. So, aber ich möchte einfach, vielleicht wenn ich jetzt so Vision gesagt habe, ich möchte uns heute von keinen Visionen sagen, ja, weil es ist ein sehr gefährlicher Boden. Die Bibel lehrt uns, wenn wir von den geöffneten Augen reden, ja, dann ist es so ein Glaubenssehen. Ja, ein Glaubenssehen, wo man im Glauben genau weiß, der Herr ist da. Dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes, dass die, die für uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Es ist manchmal schwieriger, aber das ist ganz normal, wenn wir das Wort Gottes betrachten. Das ist ein ganz normales, gesundes Leben eines Kindes Gottes. Und dazu müssen wir kommen. Ist manchmal nicht einfach. Aber wir müssen ja diese geöffneten Augen haben. Nun möchte ich uns eine Bibelstelle noch lesen, die Apostel Paulus ja zu den Epheser schreibt. Das ist in Epheser im ersten Kapitel. Meine Bibel ist eine Elberfelder Übersetzung. Ich lese vom 15. Vers. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe an allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen. Und so weiter. Wenn wir aufgepasst haben, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, ja. Und das ist auch gemeint ja mit diesem geöffneten Augen. Oder wie auch Mose damals gewandelt hat, er blieb fest, als sehe er den Unsichtbaren. Ja, er hat ihn in Wirklichkeit nicht gesehen. Aber als, das Wort sagt ja, als ob er ihn gesehen, ja, so war sein Glaubensleben gewesen. Nun gehen wir zurück zu dem Mann Gottes. Ich habe mir einfach damals schon die Aufgabe gemacht, um diese Frage ja zu lösen, warum diese zwei Diener, weil wir wissen, Elisa hat zu seiner Zeit war auch ein Diener gewesen, und zwar Elias Diener. Nur wo Elia dann entrückt war, wurde er jetzt praktisch so wie in der Führungsposition. Aber davor hatte er, so wie jetzt dieser Diener, genauso gedient. Und da habe ich dann möchte ich uns heute einige Schriftstellen lesen, und zwar im 1. Könige, im 19. Kapitel. Wer eine Bibel hat, der kann auch gerne aufschlagen. Im 1. Könige im 19. Kapitel, ich lese, ja, das ist vom 19. Vers. 1. Könige 19, vom 19. Vers. Das ist jetzt vom Elia, die redet ja dann Elisa, ja, praktisch als Nachfolger, wie genommen oder gerufen hatte, ja. Und er ging, Elia, ja, er ging von dort weg, und fand Elisa, den Sohn Schaphats, der gerade mit 12 Gespannen von sich her pflügte. Er selbst aber war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Da verließ er die Rinder und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Er aber sagte zu ihm, geh, kehre um, denn was habe ich dir getan? Da kehrte er sich von ihm ab, nahm die gespannten Rinder und schlachtete sie mit dem Geschirr der Rinder, briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Ich denke, uns ist das bekannt, ja, das ist die Berufung Elisas gewesen. Und wisst ihr, wenn wir so sehen, ja, Elisa, er war auf dem Felde und hat gepflügt. Und hier sagt das Wort, das waren 12 Gespannen. Es waren 12 Gespannen, das heißt ja, Elisa kommt aus einer reichen Familie. Er selber war auch dabei. Ja, das heißt, 12 Gespanne, das war eine sehr wohlhabende Familie zu dieser Zeit. Und er jetzt praktisch als Sohn, er konnte ja sich dann ausruhen, aber wir sehen ihn, er ist selber bei dem Gespann. Was sagt es uns? Ja? Als ein junger Mann hat er gelernt, trotzdem, dass er vielleicht es nicht nötig hatte, hat er gelernt, genauso pflichtbewusst zu sein, arbeiten, auch mit dabei zu ziehen. Ja? Und das sind so diese Eigenschaften, es ist nur einige Eigenschaften, ja, die bezeichnet Menschen, ja, die Gott gebrauchen kann. Wo er es nicht nötig hatte. Ja, man hätte können sagen, wenn das jetzt eine sehr arme Familie wäre, ja, dann wäre es ja verständlich, dass jeder Mitarbeiter da ist oder mitarbeiten muss, aber da war es nicht nötig, das war eine sehr wohlhabende Familie. Wo jetzt er berufen wurde, ja, dann hat er diese Rinder geschlachtet, an denen ja er gearbeitet hat, ja, dieses eine Gespann, und hat praktisch dann sich verabschiedet und dann ist er dem Elia nachgefolgt. Wenn wir nehmen David, ja, die Berufung Davids, von wo hat der Herr ihn gerufen zu seiner Nachfolge? Ja, er hat bei den Schafen, ja, gehütet. War auch so an diesem, auf der Arbeit, ja, wenn wir die Jünger nehmen, wo waren sie gewesen? Ja, bei den Fischern, bei den Netzen hat der Herr sie geholt. Das sind so Eigenschaften, und für mich war das ja, dass schon von Jugend auf war da ein Grund gelegt gewesen, ja, bei diesem jungen Mann, wo er so dieses Pflichtbewusstsein hatte. Ich habe mal gelesen von einigen alten Brüdern, ja, diese Reformatoren, und wisst ihr, manche von denen haben angefangen zu predigen mit 19, 20, 21 Jahren, sind ausgezogen, haben das Evangelium verkündigt und Menschen haben sich in Scharen zusammengetan, bekehrt, da waren Erweckungen entstanden. Wenn ich dann von Bruder Riegle gelesen habe, er schreibt von seinem Leben, er musste schon als Junge früh aufstehen, aufs Feld gehen. Manchmal sagte er, bei der Dunkelheit mussten sie aufstehen, bei der Dunkelheit mussten sie wieder, mussten sie praktisch, ja, weil es dunkel war, aus dem Feld gehen. Ja, so dieses Pflichtbewusstsein, weil auch die Not war da, aber auch das hat sie geprägt. Die waren mit 19 schon Männer gewesen. Und das ist jetzt auch so ein Hinweis, ja, wen kann der Herr gebrauchen? Ja, wen, er braucht wirklich gegründete Menschen. Und das war einer davon, dieser Elisa, ja, was das Wort uns hier berichtet. Wenn wir weitersehen, ja, von dem Elisa, 2. Könige, 2. Kapitel, da wird uns auch einiges geschrieben. Und zwar, ich werde vielleicht nicht viel uns lesen, das ist da, wo der Elia praktisch ja schon in den Himmel weggerückt werden müsste, ja, und wir wissen, wie Elisa immer ihm nachgefolgt hat. Ja, und Elia wollte ihm immer wieder sagen, bleib du hier, bis ich komme. Ja, und Elisa sagte, nein, ja, ich werde dir an der Seite bleiben. Und so sind sie auch weitergegangen. Und dann, wo Elia schon wusste, ja, dass er weggenommen wird, dann hat er gesagt, bitte, was soll ich dir geben? Oder was soll ich dir? Ich sage jetzt mit meinen Worten, hast du eine Bitte, die ich dir noch erfüllen kann, ja, und wer weiß, was hat Elisa gebeten? Die zweifache, ja, deines Geistes, das zweifache Maß deines Geistes, ja, und wenn wir so überlegen, ja, er hätte Kinder ja doch viel anderes beten, ja, aber er wollte, ich sage so, mit diesem zweifachen Maß, ja, ich möchte das einfach so erklären, ja, er wollte noch viel mehr geistlicher, ja, geistlicher zu sein, tiefer mit dieser Gemeinschaft hier mit Gott zu sein, ja, noch mehr gebraucht zu werden. Er sah, wie Elia ja einfach Gott so gedient hat. Und wisst ihr, Elia, er hatte ja nicht viel. Wenn wir so nehmen, er ist oft, wenn er als Mann mit einem, mit so einem haarigen, ja, irgend musste er, entweder war das ein Fell gewesen, das er getragen hat, so dass in Armut gelebt, aber da war eine gewisse Kraft Gottes, ja. Und der Elisa hat ja das alles gesehen und er wollte mehr von dieser Geistlichkeit haben. Das ist jetzt das Zweite, ja, was Elisa so gezeichnet hat, dass sein Ziel, ja, war nicht irgendwie Reichtum oder noch etwas, was wir danach nachher sehen, ja, im Umgekehrt bei dem Gehasi. Das haben wir auch letztes Mal oder letztes Jahr oder schon vor 2 Jahren mal von Naaman, ja, gehört, wo Elisa ja kein Geschenk angenommen hat, aber der Gehasi, er wollte dann hinterher doch zum Reichtum kommen. Ganz anderes Ziel. Das zeigt uns alles, warum er nicht sehen konnte, ja, Gehasi, und warum der Mann Gottes sehen konnte, weil auch schon innerlich seine Einstellung war, ja, mehr geistlich sein, mehr von Gott und weniger von dem Allem. Ja, er war los, er war pflichtbewusst, er war auch unparteiisch, und das lesen wir gerade im 3. Kapitel 2. Könige. Das war so gewesen, dass der König von Israel hat Josaphat, den König von Juda, eingeladen. Die mussten da in den Krieg oder wollten in den Krieg ziehen. Und dann hat Josaphat, der war gottesfürchtig, ja, der König von Juda, und hat gesagt, wollen wir nicht erst den Propheten, ja, befragen. Und dann hat jemand gesagt, Elisa ist da. Ich lese vom 13. Vers, 2. Könige 3, vom 13. Vers. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sagte zu ihm, nein, hat doch der Herr diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sagte Elisa, so wahr der Herr der Herrscharen lebt, von dem ich stehe, fürwahr. Wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sagte, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube und so weiter. Aber hier sehen wir in dieser Begebenheit, ja, da wurde der Elisa als Prophet Gottes gefragt, ja, jetzt wird unser Kampf jetzt erfolgreich sein oder nicht. Der König von Israel war gottlos gewesen, ja, und nur der Josaphat, der noch gottesfürchtig war, da sagte der Prophet, wenn nicht dieser Josaphat hier gewesen, hätte dich gar nicht beachtet. Ja, das heißt, du hättest auch keine Antwort bekommen, weil ein gottesfürchtiger König da war. Hier sehen wir ja, dass der Prophet Elisa auch trotz der Großen, ja, nicht die Ehre gesucht hat. Er hätte genau diese menschliche Ehre haben können, ja, so gut weissagen, ja, aber wie oft ist es, ja, diese menschliche Ehre, auch die sehr schnell einem anhangen kann, ja, die Ehre vor den Menschen. Wir sehen nachher, ja, im 8. Kapitel, wir sehen den Gehasi, er steht vor dem König Israels, und der König fragte ihn, ja, erzähle mir von dem Mann Gottes, ja, und dann hat er dann erzählt. Hier sehen wir ein ganz anderes Bild beim Gehasi. Er hat vor dem König gestanden, hat von den großen Taten Gottes erzählt, ja, und hier sehen wir, dass auch er so ein bisschen sich wichtig, ja, gestellt hat, dass er ein Diener dieses Propheten, dieses Mannes Gottes ist. Diese 2 Eigenschaften, diese 2 Gegensätze, diese 2 Männer, das zeigt uns ja, warum konnte einer sehen, der andere aber nicht. Das ist ganz sehr wichtig, und es gibt noch mehr. Wenn wir gedenken, ja, da war doch eine Frau, diese Schunemiterin, wo Elisa durch ihr Dorf gegangen war, dann hat sie praktisch ihn beherbergt und dann hat sie mit ihrem Mann gesprochen, die haben doch auf dem Dach noch immer ein Prophetenzimmer gemacht. Ja, immer wenn Elisa da durchgezogen hat, ist er dann in diesem Zimmer eingekehrt, ja, und hat da gelebt. Ja, und wir wissen ja, dass bei dieser Schunemiterin, er wollte sich bedanken, ja, bei dieser Frau, und dann hat er sie rufen lassen und dann hat sie gesagt, ich habe alles. So was jetzt im Irdischen ist, hat sie ja alles gehabt. Und dann hat er Gehasi gesagt, sie hat keine Kinder. Diese Begebenheit kennen wir ja, diese Geschichte. Und dann hat Elisa gesagt, in einem Jahr wirst du einen Sohn in deinen Händen wiegen. Und sie wollte das nicht glauben, ja, so, aber sie hat einen Sohn bekommen. Später sehen wir ja, dass dieses Kind, wo das schon ein bisschen größer war, auf das Feld gegangen war zum Vater und auch zu den Dienern dort, ja, und hat einen Sonnenstich bekommen, ja, wurde sehr krank. Das wurde heimgeschickt, ja, und das ist dann in ihren Armen verstorben. Und diese Schunemiterin, sie hat dann den Esel satteln lassen und ist zu diesem Mann Gottes, ja, geritten zum Elisa. Und Elisa, er wusste nicht, ja, und das hat er auch dann gesagt, er wusste nicht, dass es im 2. Könige steht, es im 4. Kapitel, da lesen wir, ich lese vom 25. Vers, so zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, die Schunemiterin, nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sagte, gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten, habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht. Da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht. Wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber da war keine Laut, kein Aufhorchen. Hier sehen wir noch eine Begebenheit. Ja, der Junge war krank. Elisa wusste nicht. Ja, er sagte, der Herr hat es mir nicht kundgetan, hat es verborgen. Aber wo sie gekommen war und hat den Mann Gottes die Füße an den Füßen gehalten, sehen wir Gehasi, was wollte er machen? Er wollte sie wegstoßen. Hingegen Elisa sagte, lass sie, sie ist sehr betrübt. Und der Herr hat es mir nicht offenbart. Hier sehen wir noch eine Eigenschaft. Der Prophet, er hatte Mitleid. Hingegen der Diener, ja, er war bereit praktisch sie, ich denke mal, wenn sie auf dem Boden war, mit den Füßen vielleicht noch wegzustoßen. Das ist alles so diese Ursachen, warum, wo die Gefahr stand, er nicht sehen konnte. Ja, dass um ihn genauso diese, der Herr, ja, oder auch diese Engelschar steht. So das sind so einige, ja, Ursachen, dass das Wort uns sagt. Ja, das ist ja nicht meine Aussagen, das sehen wir selber ja so in diesem Wort, haben auch gelesen, wie einer war, wie der andere war. Ja. Und das können wir auch für uns nehmen, ja. Haben wir Mitleid. Was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, geistlicher zu werden oder ist unser Ziel, Erwerb, Vorteil oder Reichtum? Da kann ja jeder sich selber prüfen, aber ich denke, jeder von uns, wenn wir so aufrichtig sind, wollen wir mehr im geistlichen Leben haben, ja, ich auch. Ich möchte auch, es waren in meinem Leben manchmal Momente, ja, wo alles andere unwichtig war. Wisst ihr, wo man die Gegenwart Gottes so tiefer spürt? Man weiß, der Herr führt und leitet. Und das ist auch nicht immer, wo man einfach zu Hause bei der Andacht ist. Ich war mal auch schon als Jugendlicher damals auf einer Missionsreise und stand damals auf einem Parkplatz. Mein Auto war voll mit Koffern, mit Bibeln, Kinderbibeln an der Grenze Ukraine, ja so. Und dann bin ich rausgegangen, abends auf dem Parkplatz gestanden. Unsichere Zeiten damals, ja. Es waren die 90er Jahre, da war überall Mafia und. Wisst ihr, ich bin dann rausgegangen, bin ein bisschen dort weiters weg aufs Feld, da war irgend so ein kleines Kämmerlein gewesen. Ich bin da spät abends niedergekniet, habe gebetet. Wisst ihr, das war manchmal so, dass der Herr so nahe war. Das andere nichts mehr wichtig. Und das sind Erfahrungen, ja, der Kinder Gottes. Gott hat es uns gegeben, wir haben das auch im Epheser gelesen, ja, dass die Augen unseres Herzens möchten geöffnet sein, dass wir doch sehen diesen Reichtum, den wir in Christus haben. Der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, zu dem Herrn, ja, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und das ist sehr wichtig, dass wir das kennen. Dann komme ich auch zum zweiten Teil, ja, das, warum brauchen wir geöffnete Augen? Ja, ist das wichtig? Ja, und das, ich habe da einige auch Stellen aufgeschrieben für jede wichtige Entscheidung, auch eigentlich nicht nur wichtige, aber für jede Entscheidung, vor der wir stehen, ja, brauchen wir diese innere Schau, ja, dieses genau Wissen, ja, dass dieses Glaubensauge haben, damit wir wissen, dass wir, was der Herr will. Das Wort sagt, meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Ja, und jede Entscheidung, die kann manchmal sehr tiefe Folgen haben. Ja. Wir alle, ja, sind im Leben, und wenn wir so die junge Männer, junge Frauen nehmen, ja, die, sagen wir, ja, so vor der Eheentscheidung stehen. Was sind die Prioritäten? Ja. Wir wissen ja, dass heutzutage manchmal sind ganz andere Prioritäten. Ja, was verdient der Junge? Ja, da muss man ja wissen, was er verdient. Ja, möglichst mehr. Und. Da wird weniger geschaut, wie geistlich man ist. Ja. Weil die Folgen, die können so gravierend sein. Und da möchte ich uns einfach, ich sage einfach die Bibelstellen, ja, die, wo 1. Mose 24, da ist ja diese Begebenheit, wo Abraham damals seinen Knecht, er schickte ihn zu der Verwandtschaft, ja, und damit er eine Frau für den Isaak, für seinen Sohn, ja, und wir wissen ja schon als Bibelleser, was dort alles so in diesem Gerede war, mit dieser Unterhaltung, der Knecht sagt, und wenn die Frau nicht kommen wollte, soll ich dann eine von den, jetzt von den Hiesigen nehmen, ja, von diesen Völkern? Dann hat er gesagt, hüte dich, ja. Hier sehen wir Abraham, er hat weit gesehen. Sein Blick, ja, er ging weiter, als nur jetzt eine Frau für den Isaak zu besorgen. Es muss eine sein, die aus dem Volke Gottes ist. Ja, dem damaligen Volke Gottes, die aus der Verwandtschaft, die den Herrn, den Gott Israels kannten. Ja, und wir wissen ja, dass als dann später auch die Rebekka, ja, die wir kennen alles, die Rebekka selber dann hat zu Isaak, ja, später schon, wo das ging um Jakob, dann wollte sie auch, ja, und sagte zum Isaak, lass ihn auch dorthin ziehen, ja, und von dort eine Frau sind. Nehmt ihr eine Frau von hier, von diesen, ja, dann ist das Elend groß. Sie hat auch weiter gesehen, ja, und welche Prioritäten setzen die jungen Leute, das kann sich auch wieder jeder fragen. Aber von der Entscheidung, ob wir nach dem Wort gehen, ob wir unser geistliches Blick nach vorne schaut, ja, da wird praktisch die Folge sein, auch unserer Kinder. Ob sie dann Gott dienen oder nicht dienen, da kann man praktisch auch die Nachkommenschaft komplett an die Welt verlieren mit falschen Entscheidungen. wenn man nicht sieht oder nicht richtig sieht, wenn die Augen nur auf das Vorübergehende ja gerichtet sind. Ja, auf die Schönheit, ja, auf die Hübschheit. Oder sehen wir weiter, ja, und das ist sehr wichtig. Und das ist jetzt für die jungen Leute, ja. Wir lesen in Habakuk, wer es aufschreiben will, es im 2. Kapitel, 1. Vers und dann im 3. Kapitel, im 2. Vers. Das sind so Worte ja im 2. Kapitel. Da sagte Habakuk, ich habe mich auf den Posten gestellt, ja, um zu hören, was er zu mir reden wird, ja, der Herr. Er hat sich Zeit genommen, um zu hören, was der Herr ihm sagen will. Ja? Und im 3. Kapitel sagt er dann, Herr, ich habe deine Botschaft verstanden. Ich habe sie vernommen, ich habe sie verstanden. Ja, und das ist sehr wichtig, weil damals zu Zeiten Habakuks war eine sehr schwere Zeit. Ihm hat der Herr so manches gesagt, ja, und dann sagt er so am Ende, ja, dass wenn sogar, es wird kein, im Stall wird praktisch kein Viech mehr sein, ja, das alles versagt, ja. Das lese ich uns diese letzten Worte nach. Habakuk im 3. Kapitel sind wertvolle Worte. Sechzehnter Vers, man kann eigentlich mehr lesen, aber ich vernahm es, da erbebte mein Leib. Bei dem Schall erzitterten meine Lippen, Fäulnis drang in meine Knochen und unter mir bebte mein Schritt. Jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will dem Herrn, in dem Herrn verlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Hier sehen wir ja, dass er hat sich Zeit genommen zu hören, was er sagen will. Und dann hat er auch verstanden, ja, er hat verstanden, es wird auch schwere Zeit sein, aber er sagte, der Herr ist meine Kraft, ja, und das ist möglich. Geschwister, das ist möglich. Wir leben ja im Überfluss, aber es können andere Zeiten kommen. Können wir dann auch sagen, ja, wenn alles verschwindet und auch heute macht einer oder andere Verluste. Ja, das gibt immer im Leben, ja, wo man einfach gewinnt, ja, man arbeitet, man verdient, man spart an, aber es gibt man unvorsehbar, etwas passiert, ja, wo man einfach Verluste macht, ja. Inwieweit macht es uns fertig über diese irdischen Verluste, ja? Oder kommen wir da im Glauben hinweg und sagen, der Herr ist meine Kraft, ja, und ich habe mal so einen Ausspruch gehört, ja, dass der Mensch, er kommt auf diese Erde ohne nichts. Das ganze Leben, er jagt immer nach und dann geht er wieder ohne nichts. Ja, und das ist praktisch so bezeichnet für ein Leben, aber das ist doch ein armes Leben. Ja, und so viel Reichtum, die der Herr uns gegeben hat in ihm, ja, dass wir, egal ob es gut oder schlecht, können wir lernen, ihm vertrauen, ja, und auch uns in ihm freuen und auch sagen, der Herr ist meine Kraft. Wir müssen weitersehen können. Ich komme zu Hiob, die Geschichte Hiobs wissen wir auch, ja, und das ist immer noch, ja, wozu brauchen wir, ja, die geöffneten Augen, ja, um weiter zu sehen in verschiedenen Lagen unseres Lebens. Hier sehen wir Hiob, er war in eine sehr tiefe, ja, Bedrängnis gekommen, Verlust, er hat ja alles verloren, ja, und selber so krank, dass sogar seine Frau, ja, ihm geraten hat, ja, Gott abzusagen. Hier sehen wir, wie er so treu blieb Gott, ja, und am Ende sehen wir ja, dass er das Doppelte bekommen hat. Hat er von allem das Doppelte bekommen? Ich habe immer gedacht, ja, die Kinder hat er ja nur 10 bekommen. Ja, 10 hat er verloren, ja, sind umgekommen in diesem aber nur 10. Von allem Vieh hat er ja das Doppelte bekommen, aber hier hat er wieder noch 10 gehabt. Ja? Bis ich mal in einer Versammlung saß und ein Bruder dort verkündigt hat und hat gesagt, ja, dass Hiobs Gebete waren ja nicht umsonst für seine Kinder. Die waren ja gläubige Kinder, ja. Aber wenn sie ein Fest gemacht haben und sie einander eingeladen haben, hat er noch extra dafür geopfert. Vielleicht in diesem Fest, ja, wenn man so fröhlich ist, ja, kann man ja schnell unwachsam sein. Und vielleicht wird ein oder der andere irgendwie was unbemerkt, dafür hat er gebetet. Dafür hat er Opfer gebracht. Ja, und wo sie jetzt umgekommen sind, die sind in Wirklichkeit gerettet gewesen. Und wo er nachher nur 10 bekommen hat, in Wirklichkeit hat er dann insgesamt das Doppelte gehabt. Wenn wir mit den Augen der Ewigkeit schauen, dann verstehen wir ja, im Himmel hat er ja 20, ja, die zum Glauben ja, er gebracht hat oder die zum Glauben gekommen sind. Ja, das war auch das Doppelte gewesen. Und wenn wir von Hiob lesen, ja, er hat das Doppelte alles bekommen, aber was hat er, so dieser Kern dieser tiefen Erfahrung? Ja, da lesen wir das im 42. Kapitel. Ich denke, für mich ist es ja dieser Kern, ja, dass ich denke, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, Hiob 42, den 5. Vers, er sagte ja, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Ja, und das ist irgendetwas Wertvolles, ja, das war die Erfahrung Hiobs. Er hat ja Gott von Herzen gedient. Er hat ja so viel er gehört hat, ja, so viel er gewusst hat, hat ja von Herzen gedient. Diese tiefe Erfahrung, ja, wo er praktisch alles verloren hat, ihm treu geblieben, wo der Herr dann selber zu ihm geredet hat. Er sagte, ich habe gehört von dir, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ja, so dieses innere Glaubensauge hat ihn gesehen. Er war viel mehr reicher gewesen. Wir kennen auch die Stelle in der Apostelgeschichte im 13. Kapitel, die ersten paar Verse, wo das heißt, ja, wo die Brüder dort beisammen waren, ja, und haben miteinander so diese Gebetsstunde hatte, dann sprach der Geist Gottes, sendet mir Paulus und Barabbas, ich will sie dorthin senden. Ja, das sind so Erfahrungen, ja, denen war das nicht fremd. Ja, wo genau wussten, der Geist Gottes sagt, sondert mir diese zwei ab. Ja? Und das waren ja Menschen, die nicht anders waren als wir. Aber sie sahen ja, sie waren mit Gott so nahe gewesen, dass Gott konnte auch zu ihnen reden. Sie haben verstanden. Ja? Und das brauchen wir, Gott mehr zu verstehen. Gott mehr zu verstehen, wir brauchen auch diese geöffnete Augen zum Selbsterkenntnis. Ja, wir wissen ja, die Gemeinde zu Laodicea, die hatte so von sich gedacht, so, das steht ja wortwörtlich, ich bin reich und bedarf nichts. Und jetzt sagt der Herr zu denen, ja so, weißt du aber nicht, dass du elend und arm bist, ja? Blind und bloß. Und dann sagt er, ja, ich rate dir, so manches dort zu kaufen, auch Gold, aber auch Salbe, ja, damit du deine Augen salben kannst und sehen. Ja? Und das ist für mich, ich brauche ja diese Salbung zu jeder Zeit, um zu sehen. Ja? Man kann sehr schnell denken, ist doch alles gut, ja, läuft doch alles gut. Ja. Der Herr antwortet Gebete und man kann dennoch ja, in diese Selbstgefälligkeit fallen, aber der Herr möchte dann auch bewahren, ja, so vor, damit wir immer dieses Ausstrecken, ja, Herr, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr, wir müssen noch kleiner werden. Und dann kann der Herr auch helfen, ja, und die letzte Gedanken, ja, warum wir noch die geöffneten Augen brauchen, ja, das steht im Psalm 119, im 18. Vers, Psalm 119, 18. Vers, Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Das war die Bitte des Psalmisten um geöffnete Augen, ja, um auch die Wunder in seinem Wort zu sehen. Ja, das, auch dieses Alttestamentlichen, wisst ihr, wenn man so diese Alttestamentlichen kann man auch lesen, einfach als Geschichte. Aber da sind so viele Tiefen drin, was uns schon dort offenbart, so diese Herrlichkeit Gottes, dieser Charakter Gottes, wo wir einfach verstehen, ja, wie der Herr ist. Ich habe mal auch so einen Gedanken gehört, ja, auch als das erste Buch Mose. Ja, und das ist auch wertvoll für uns. Im ersten Buch Mose, da sind praktisch komplett die Grundlagen gelegt, ja, für das christliche Leben, für das Standard christliches, geistliches Leben. Ja. Heutzutage will man alles ja umdrehen. Da ist ja alles. Ja. Heute wird oft gesagt, ja, das ist durch einen Knall entstanden, die Erde. So, da wird gesagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Heute wird die Familie angegriffen, ja, und wird gesagt, ja, einer, der kann sich vielleicht als Frau, und, ja, da steht, Gott schuf Mann und Frau. Ja, und so gehen wir weiter. In allen Bereichen des Lebens ist hier komplett die Grundlage gelegt. Öffne meine Augen, damit ich sehe ja die Wunder an deinem Wort, an deinem Gesetz. Amen.